Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Es ist heute der 29. März 2021. Es ist gerade 17.30 Uhr UTC und wir haben wieder einmal meiner Meinung nach völlig unnötigerweise die Zeit umgestellt. Dementsprechend haben wir jetzt 19.30 Uhr Lokalzeit und ich hoffe doch, dass wir irgendwann einmal aufhören mit dieser Zeitherumstellerei. Was gibt es Neues in der Welt? Und zwar steckt ein Schiff im Suezkanal fest. Das heißt ganz konkret, es steckt jetzt nicht mehr fest. Es ist nämlich heute am Nachmittag befreit worden. Und zwar ist ein Mega-Containerschiff im Suezkanal eben stecken geblieben. Und es hat jetzt mehrere Tage gedauert, bis das Schiff befreit werden konnte. Gestern war es so, dass der ägyptische Präsident angeordnet hat, dass das Schiff entladen oder beziehungsweise teilweise entladen werden soll. Aber das war dann offensichtlich doch nicht notwendig, weil sie haben parallel dazu nämlich stärkere Schlepper organisiert, die auch ungefähr irgendwie zur gleichen Zeit, also gestern, angekommen sind. Und offensichtlich ist es mit diesen Schleppern dann doch gelungen, das Schiff wieder frei zu bekommen. Ja, befreit worden ist es eben heute ziemlich genau um 13 Uhr UTC und man kann das Ganze auch auf dem Vessel Finder oder auf marinetraffic.com sehr gut beobachten. Und das Schiff befindet sich derzeit, also es ist in Fahrt und ganz aktuell befindet es sich eben nach wie vor im Suezkanal und fährt eben nach Norden, das heißt, es ist da in diesem See, der da mittendrin ist und beginnt jetzt dann eben in die nördliche Hälfte, den nördlichen Teil des Suezkanals einzufahren. Also jetzt im Moment um diese Uhrzeit hier. Ja, ein paar Daten zum Schiff vielleicht, damit man sich das vorstellen kann, wie groß das Schiff tatsächlich ist. Das Schiff hat den Namen Ever Given und gehört zu einer Klasse von Schiffen, von der es eben mehrere gibt, die zu den größten derzeit Containerschiffen der Welt zählt. Aktuell ist es allerdings, beziehungsweise diese Klasse an Schiffen ist allerdings unter Anführungszeichen nur an Platz 13. Das kann man auch auf Wikipedia gut nachlesen. Da ist der Link natürlich unten in den Shownotes drinnen. Ganz konkret handelt es sich bei diesem Schiff um ein Schiff, das eine Ladekapazität von ca. 20.000 Containern hat. Das ist eine genormte Einheit, also geschätzt ungefähr 20.000 20-Fuß-Container eben. Und das Boot hatte eben ein Gewicht, also wir sprechen tatsächlich von dem Gewicht von dem Boot, also beziehungsweise von dem Schiff, von 220.000 Tonnen. Dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, wie schwierig es ist, dass, wenn so ein Schiff im Schlamm dann stecken bleibt und eben durch die Trägheit, die das Schiff, das in Fahrt sozusagen mitbringt, aufgebracht eben in den Schlamm hineingedrückt hat oder eventuell sogar ein bisschen abgehoben hat, es dann doch ziemlich aufwendig ist, so ein Schiff dort auch wieder frei zu bekommen. Aber das hat ja diese Rettungsaktion oder diese Befreiungsaktion, die jetzt eigentlich fast eine Woche gedauert hat, eben gezeigt. In der Zwischenzeit haben sich eben riesige Staus gebildet. Es sind eben im Mittelmeer am nördlichen Ende und im Roten Meer am südlichen Ende insgesamt weit über 300 andere Frachtschiffe eben blockiert und müssten eben warten. Und mittlerweile kann man aber sehen, dass sich schon, also dass schon Bewegung in die Sache kommt und Schiffe beginnen eben in den Suezkanal einzufahren. Es wird allerdings sicher noch viele Tage dauern, bis dieses Chaos, also rein was eben den Rückstand der Schiffe betrifft, eben sich auflöst. In der heutigen Episode geht es um Funk, um den Schiffsfunk. Und ich werde diese Episode auch auf mehrere Teile aufteilen, also zumindest auf zwei Teile, da die letzten Episoden doch alle insgesamt immer länger geworden sind, ist mir aufgefallen. Jetzt habe ich beschlossen, ich werde das von Haus aus etwas aufteilen, damit es dann nicht immer ganz so lang wird. Wie bin ich auf das Thema Funk gekommen? Ja, ganz einfach, ich habe eine Erweiterungsprüfung gemacht, selbst von dem Short Range auf das Long Range Certificate letzte Woche. Und bei dieser Gelegenheit habe ich mir gedacht, ja, ich würde mir das gerne eben anhören. Ich bin doch immer wieder im Auto unterwegs und beim Autofahren kann man halt so schwer die Lernunterlagen lesen. Hören kann man aber sehr wohl, jede Menge Podcasts kann man da hören. Und ich habe gedacht, es wäre doch perfekt, einen Podcast zu haben, den man sich anhören kann. Den habe ich dann nicht gefunden, leider, und darum habe ich beschlossen, ich werde also so einen Podcast aufnehmen, beziehungsweise in zwei Teilen. Tatsächlich kann ich natürlich, also das ist hier, Achtung, das Kleingedruckte, natürlich kann jetzt mein kurzer Podcast nicht einen kompletten Funkkurs ersetzen. Für das SRC, so ein typischer SRC Short Range Certificate Kurs, dauert in etwa 2 Tage und dann der LRC, der Kurs dazu, dann noch einmal 2 Tage. Also das ist, hat schon relativ viel Inhalt, und wie ihr sehen werdet, ich werde es dann gleich ein bisschen zumindest an der Oberfläche ankratzen, worum es da geht. Es hat tatsächlich sehr viel Inhalt und das kann ich natürlich jetzt dann nicht alles im Detail in den Podcast bringen. Es sind hier sehr viel technische Details, aber natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter. Die werde ich da natürlich jetzt dann nicht vorlesen. Da kann jeder, ich meine, das muss jeder für sich selbst natürlich lernen, und in jedem ordentlichen Funkkurs will man natürlich entsprechend auch die passenden Lernunterlagen dazu erhalten. Ein paar Worte ganz allgemein zum Schiffsfunk. Also der Schiffsfunk an sich ist prinzipiell ein ganz klassisches Kommunikationsmedium, das eben bis heute in Verwendung ist. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Es ist eben ein zum einen sehr einfaches, oder unter Anführungszeichen sehr einfaches Medium, und es ist sehr gut zur Kommunikationsübertragung geeignet und hat eben auch eine besonders hohe Reichweite. Und ihr werdet dann gleich sehen, es geht jetzt nicht nur um den Funk an sich, sondern um wesentlich mehr. Aber bleiben wir mal so bei diesem klassischen Sprechfunk. Der riesige Vorteil von so Sprechfunkanlagen ist, dass man eben eine bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Kommunikation hat. Also das heißt, ein Teilnehmer kann mit einem anderen Teilnehmer kommunizieren, allerdings direkt, und zwar ohne Netzwerk. Das ist das Wesentliche. Weil auf dem ersten Blick würde man jetzt sagen, ja, das kann ich mit dem Handy auch. Das kann man aber nicht, weil mit dem Handy kann man nur mit dem anderen reden, wenn das Netzwerk dazwischen ist. Es können zwei Mobiltelefone miteinander ohne dem Netzwerk nicht kommunizieren. Das ist bei Funkanlagen schon möglich. Wenn ich eine Funkanlage habe mit einer entsprechenden Antenne und mein Gegenüber hat auch so etwas, dann können wir direkt miteinander kommunizieren, völlig unabhängig von allen anderen Dingen, die rund um uns passieren, und eben auch ohne Netzwerk. Und das ist eben der wesentliche Vorteil von Funk.
Weather Bulletin on Materia 3. 7th National Meteorological Service, Athens, Tuesday, July the 10th, of 10 hours UTC. Wind speed before scale, sustained, total significant.
Wozu wird das Ganze verwendet? Naja, also grundsätzlich mal zur, sag ich mal, gesamten Standardabwicklung von Kommunikationen im Bereich der Schifffahrt. Also sind zum Beispiel verschiedene Ankündigungen eines Schiffes aller Art über die Einreise oder Ausreise, also sozusagen das Einfahren oder Ausfahren in Hoheitsgebiete zum Beispiel, wo man sich eben anmelden muss, wenn man aus internationalen Gewässern kommt, beziehungsweise auch dann, also es betrifft jetzt einen Yachten in dem Sinn genauso. Ich muss ja, wenn ich aus den internationalen Gewässern komme oder aus einem anderen Staat komme, in der Regel auch ordentlich aus- und einreisen. Und dafür ist doch hier und da auch eine Ankündigung eben im entsprechenden Hafen notwendig. Dann werden über Funk sämtliche Art von eben sogenannten Port Operations abgewickelt, also Hafen, ich nenne es jetzt mal Hafenmanöver. Das ist jetzt das kann sein, eben, dass eben auch ein Frachtschiff ankündigt, dass es kommt, oder dass es auf einen Pilot wartet und an bestimmten Positionen eben den Pilot aufnehmen muss, oder dass ihm ein gewisser Ankerbereich zugewiesen wird, wenn er vorübergehend eben auf die Entladung oder Beladung, je nachdem, warten muss und so weiter. Auch bei Yachten ist es nicht ganz unüblich, es kommt jetzt auf natürlich die Länder an, es sind Ländern verschieden, aber unter Umständen auch üblich, dass man sich eben in einem Hafen anmeldet, um eben einen passenden Platz, also eine passende Anlegestelle sozusagen zugewiesen zu bekommen. Dann werden natürlich über Funk auch verschiedene Informationen verbreitet, also das sind die MSIs, die Marine Safety Informations, dazu gehören die Navigational Warnings und auch die Weather Forecasts. Und natürlich ganz besonders auch zur Notfallalarmierung und für die Koordination von Rettungsaktionen. Und dann möchte ich hier zu Beginn auch gleich mit einem typischen, wie soll ich sagen, Irrtum aufklären, sogenannte Misconception, wie es auf Englisch so schön heißt. Also der Schiffsfunk ist ein professionelles Medium, das für professionelle Kommunikation gemacht ist. Und eben nicht um Wirtshausgespräche abzuwickeln, da man doch immer wieder auch in den Kursen gefragt wird, naja, auf welchen Kanälen kann ich denn dann eigentlich reden mit dem anderen? Naja, grundsätzlich einmal gar nicht, ja, weil Wirtshausgespräche kann ich am Telefon auch führen. Ganz so ist es nicht, ich werde nachher dann natürlich auf ein paar Kanäle eingehen. Es ist eben ein professionelles Kommunikationsmedium, um Standard Procedures sozusagen abzuwickeln. Die Funkkommunikation und alles, was dazugehört, ist auch notwendig, um am GMDSS teilzunehmen. Was ist das GMDSS? Das GMDSS ist das sogenannte Global Maritime Distress and Safety System, also auf Deutsch einfach übersetzt so etwas wie das koordinierte weltweite Notfallskommunikationsnetz, also jetzt ein sehr frei übersetzt natürlich, das seit über 20 Jahren sozusagen zum Standard in der Schiffskommunikation, in der Schiffssicherheit gehört. Und vieles von den Dingen geht über Funk, allerdings, wie ich jetzt eingangs schon erwähnt habe, nicht nur den Sprechfunk, sondern es gibt hier viele verschiedene Komponenten, die Teil dieses GMDSS-Systems sind. Und das besteht jetzt schiffseitig aus verschiedenen Dingen. Das ist zum einen einmal das sogenannte DSC, das ist der Digital Selective Call. Also das ist eben der Funk mit dem Digitalfunk dazu, wo man eben andere Teilnehmer über eine digitale Kommunikation mit seinem DSC-Controller eben informieren kann über verschiedenste Dinge. Sozusagen über normale, sag ich mal, Routine-Calls, also normale Gespräche wie eben Port-Operations oder sonst irgendwas, aber natürlich auch über Safety-Messages, Urgency-Messages und Notfälle natürlich. Dann gehören zum GMDSS die EPIRBs, die sogenannten Emergency Position Indicating Radio Beacons, das sind also Seenotfunkbojen, heißen sie glaube ich auf Deutsch, das sind ebenfalls per Funk kommunizierende Notfunkbojen, also sprich Bojen, die einen Notalarm im GMDSS auslösen. Dann ist eben ein weiterer Teil des GMDSS ist das sogenannte NAVDEX, ein ebenfalls über Funk funktionierender Digitaldienst, der zur Übertragung von, darum heißt er nämlich so, sogenannten Navigational Telex bzw. Navigational Text Messages eben da ist. Dann ist weiters Teil des GMDSS sind die SARs oder verschiedene SAR-Units. SAR steht für Search and Rescue und eine SART ist zum Beispiel ein Search and Rescue Transponder, also ein auf dem Radarband arbeitender Transponder, das heißt also ein System, das bei Empfang von Radarwellen eben antwortet mit einem bestimmten Signal. Bedeutet, so viel wie das Schiff, das eben mit Radaranlage ausgestattet ist, bekommt dann auf seinem Radarbildschirm eben ein bestimmtes, also eine bestimmte Darstellung, anhand der er eben eindeutig erkennen kann, dass hier eben ein Notfall sozusagen oder beziehungsweise wo sich eben das in Not befindliche Boot oder was auch immer befindet. Und ein weiterer Teil des GMDSS ist dann eben Inmarsat, das Inmarsat-System. Und das ist alles zusammen, also doch weitaus mehr als eben nur das, unter Anführungszeichen reden am Funkgerät. Und aus diesem Grund ist eben zur Teilnahme am GMDSS, wenn man also an diesem koordinierten System teilnehmen will, das eben ein professionelles System ist, ist eben entsprechendes Funkerzeugnis notwendig, auch damit man das eben auch ordnungsgemäß bedient und benutzen kann. Und dazu werde ich gleich noch etwas mehr sagen zu den Funkzeugnissen. Schauen wir vorher allerdings zur Ausrüstungspflicht. Also es ist so, dass eben das ein Notfallsystem ist und es ist auch definiert worden von der IMO eben, dass Passagierschiffe, also alle Passagierschiffe und alle Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von über 300 Tonnen, das sind eben die sogenannten SOLAS-Schiffe, falls das schon einmal jemand gelesen hat, diese sind ausrüstungspflichtig, das heißt, alle diese Schiffe müssen in jedem Fall mit all diesem Equipment ausgestattet sein, um eben in allen Notsituationen auf verschiedenen Kanälen eben am GMDSS teilnehmen zu können, um eben insbesondere eben Notfälle so rasch und sauber wie möglich abwickeln zu können. Sportschiffe liegen in der Regel ja unter diesen Grenzen und sind dementsprechend nicht ausrüstungspflichtig. Allerdings muss man dazu sagen, das ist etwas abhängig von der Gesetzeslage eben des Flaggenstaates, sprich des Staates, wo das Boot eben registriert ist. Und das ist zum Beispiel, also ganz konkret in Österreich, gibt es da die sogenannte Yachtverordnung, die regelt, wie, also welche Anforderungen Yachten erfüllen müssen, damit man sie eben registrieren kann. Und das steht in der sogenannten Ausrüstungsliste drinnen. Das ist ein Anhang zur Yachtverordnung. Die Yachtverordnung kann man selbstverständlich online einsehen. Der Link dazu ist unten in den Shownotes drinnen. Und da findet man hinten in den Anhängen dann eben die Ausrüstungslisten für die verschiedenen Fahrtbereiche. Das bedeutet, Yachten werden also in Österreich nach Fahrtbereichen registriert. Ich kann diese eben nach den ganz klassischen Fahrtbereichen 1 bis 4 zulassen und je nachdem mit steigendem Fahrtbereich, wobei eben der Fahrtbereich 1 ist eben die sogenannte Wattenfahrt, die, für die es selten Zulassungen gibt, sage ich mal in Österreich. Der Klassiker ist eben FB2, das ist die sogenannte Küstenfahrt, definiert bis zu einer Entfernung von der Küste und vorgelagerten Inseln von 20 Seemeilen gibt es hier eben Ausrüstungen. Das geht dann bis zum FB4 und FB4 ist die weltweite Fahrt und klarerweise wird die Ausrüstungsliste nach oben hin immer länger. Auf jeden Fall kann man in der Ausrüstungsliste für den FB2 kann man lesen, dass hier erforderlich ist ein UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller und eine 406 MHz EPIRB. Und wenn man seine Yacht dann für den FB3, Fahrtenbereich 3, das ist die küstennahe Fahrt bis 200 Seemeilen, oder eben für die weltweite Fahrt FB4 zulassen möchte, dann ist zusätzlich Folgendes notwendig. Also der Originalwortlaut ist so: eine Grenzwellen-Kurzwellen-Sprechfunkanlage mit DSC-Controller oder eine Inmarsat-C-Anlage oder ein Satellitentelefon, das im befahrenen Seegebiet erreichbar ist. An dieser Stelle möchte ich gleich anmerken, dass man sich hierfür, also um diesen Punkt der Ausrüstung zu erfüllen, kann man sich zum Beispiel auch ein Iridium-Satellitentelefon kaufen, das doch um einiges günstiger ist als zum Beispiel eine Inmarsat-C-Anlage. Allerdings ist das Iridium nicht Teil des GMDSS. Und das ist insofern wichtig zu wissen, denn man kann mit dem Iridium zwar alles Mögliche machen natürlich, ja, man kann damit telefonieren und man kann natürlich auch Kryptdaten fürs Wetter und so weiter empfangen, aber man kann keine Notalarmierung im GMDSS auslösen, weil es eben kein GMDSS-Teil ist. Bedeutet so viel, wie es gibt da nicht irgendwo einen roten Knopf, wo man auf Alarm drücken kann, was bei allen anderen zuvor genannten Geräten eben schon der Fall ist. In anderen Ländern ist diese Zulassungsvorschrift oder Registrierungsvorschrift übrigens ganz ähnlich. Also es gilt auf jeden Fall auch für Kroatien und für Griechenland. Das weiß ich, dort ist das sehr ähnlich und vermutlich auch in allen anderen westeuropäischen Staaten ist das vermutlich ebenfalls ganz ähnlich geregelt. Ganz anders als viele andere Dinge ist alles, was mit Funk zu tun hat, sehr streng reguliert. Und zwar international sehr streng reguliert. Also zum Beispiel ist eben auch die gesamte Regulierung des Funks ist wesentlich strenger und wesentlich detaillierter organisiert als zum Beispiel die Sache mit den Befähigungsausweisen und Zertifikaten, die man da zur Jagdführung braucht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Funk eben nicht an den Ländergrenzen Halt macht und zum einen man natürlich auch, wenn man ein bisschen ein nachrichtentechnisches Know-how hat, auch eine ganze Menge einfach aus der Luft so abgreifen kann, was man da so alles hört, sage ich mal. Also sowohl natürlich im Sprechfunk, aber auch im Digitalen. Und dementsprechend ist das sehr streng reguliert. Und zwar, also ich habe es schon gesagt, auf internationaler Basis. Und da gibt es ein auf der ganzen Welt gültiges Regelwerk, das ich schon in einem der letzten Podcasts erwähnt habe. Und zwar sind es die sogenannten Radio Regulations, ein mehrere tausend Seiten umfassendes Kompendium, in dem so ziemlich alles, was mit Funk zu tun hat, irgendwie eben auf internationaler Weise reguliert ist. Und die einzelnen Staaten müssen sich daran halten und das eben auch, je nach Legislatur in den einzelnen Staaten natürlich auch in lokales, also nationales Recht umwandeln. Das ist natürlich auch in Österreich passiert, aber natürlich auch in allen anderen europäischen und natürlich in allen Ländern auf der gesamten Welt. Definiert werden diese Radio Regulations eben von der ITU, von der International Telecommunications Union, und unter anderem sind dort natürlich auch sämtliche Schiffsfunkangelegenheiten beziehungsweise GMDSS-Angelegenheiten, die eben über Funk funktionieren, ebenfalls definiert, klarerweise. Ich habe gesagt, es ist alles drin definiert. Und diese GMDSS-Angelegenheiten und alles, was damit zu tun hat, sind eben auch in diesen Radio Regulations drin und werden von der ITU natürlich in Zusammenarbeit mit der IMO definiert und dort festgehalten. Was regeln diese Radio Regulations? Ja, sehr viel, unter anderem aber zum Beispiel die Frequenzverteilung, also was auf welchen Frequenzen wo passieren darf oder was wo zugeteilt ist. Dort ist zum Beispiel eben sind gewisse Frequenzbänder eben dem Schiffsfunk zugeteilt und andere Frequenzbänder eben dann dem Fernsehen und sonstigen Sachen, nur als Beispiel jetzt, ja. Dann ist da drinnen geregelt die Bewilligungspflicht von Funkanlagen zum Beispiel. Also Funkanlagen, wie schon gesagt, kann man auch nicht einfach so installieren, sondern das ist eben genau aus dem bereits besagten Gründen sehr streng reguliert. Dann sind da drinnen auch zum Beispiel geregelt die Voraussetzungen für jemanden, der eben funken möchte, also die Regelungen der Funkerzeugnisse. Dann ist drinnen geregelt, also jetzt in Bezug auf den Schiffsfunk, aber auch alles andere, zum Beispiel die Betriebsabwicklung. Also die Betriebsabwicklung ist jetzt das Protokoll, wie am Funk kommuniziert wird. Also zum Beispiel das Format eines Mayday-Calls, das versteht man zum Beispiel unter Betriebsabwicklung. Wie genau hat das abzulaufen, auf welchen Frequenzen und so weiter. Und all das steht eben in diesen Radio Regulations drinnen. Und das Ganze ist natürlich entsprechend umfassend und doch komplex. Und dementsprechend muss man, wenn man eben eine gewisse Teilnahme an Funksystemen, so eben zum Beispiel dem GMDSS, haben möchte, dann muss man zuvor gewisse Zeugnisse, also sozusagen sein Know-how demonstrieren, ein gewisses Wissen innehaben und das eben vor einer Prüfung dann natürlich auch beweisen. Und das sind eben diese Funkzeugnisse und auch diese sind ebenfalls eben in diesen Radio Regulations definiert. Umgekehrt, also wenn ich ein entsprechendes Funkzeugnis habe, das hoffentlich international auch gültig ist, dann sollte das eben auch entsprechend nach diesen Radio Regulations eben erstellt worden sein und das dann ebenfalls auch auf dem Zeugnis stehen. sind Zeugnisse nach diesen Radio Regulations eben erstellt, dann ist es auch so, dass sich die Staaten das gegenseitig natürlich auch anerkennen, eben weil es hier eine eindeutig internationale Regel ist. Und das ist auch anders, als es bei diesen normalen Sportkapitänszeugnissen sozusagen, nenne ich sie jetzt einmal, ist, die, wo es zwar hier auch Regelungen gibt, ich habe dafür auch schon einmal vor langer Zeit einen Podcast gemacht, aber leider ist das nicht ganz so international und anerkannt. Bei den Funkzeugnissen jedoch auf jeden Fall. Wenn man sich unsicher ist, welches Funkzeugnis man machen soll, dann sage ich immer, naja, im Zweifelsfall das des eigenen Landes, weil das sozusagen gilt in jedem Fall für mich als Staatsbürger, gilt auf jeden Fall natürlich ein österreichisches Funkzeugnis, das auch nach den Radio Regulations durchgeführt ist und somit auch international anerkannt werden muss. Ich bin kein Jurist, aber für mein Sachverständnis wäre das prinzipiell daher so. Das Niveau ist halt leider doch unterschiedlich, auch wenn die prinzipiellen Vorausgaben eigentlich gleich wären. Aber das ist eh überall so, das hat jeder schon einmal erfahren, glaube ich, in verschiedensten Bereichen. Wenn man in Kursen, in verschiedenen Kursen verschiedene Dinge lernt zum Thema Funk, dann liegt das in der Regel daran, dass die Aktualität oder der Wissensstand der Kursleiter doch unterschiedlich ist, und sollte ein Zweifel bestehen, dann kann man, wie gesagt, ja, eben in den Radio Regulations nachlesen, wie das Ganze tatsächlich ist. Um das noch zu verdeutlichen, was da auf den österreichischen Zertifikaten steht, habe ich hier einen Auszug, der eben auf diesem Zertifikat draufsteht. Und zwar lese ich das da ganz kurz vor, was da steht. The holder of this certificate has fulfilled the conditions for obtaining a long-range certificate required by the radio regulations annexed by the International Telecommunication Convention and by the Radio Operator Certificates Law. He passed an examination which also fulfills the requirement laid down in Annex 2 of the SEPT ERC REC 31-05. Natürlich steht das Ganze auch auf Deutsch drauf, aber weil das Ganze eben international eben gilt, deswegen hier das Englische, und hier habt ihr auch den Wortlaut, ich habe es betont, eben wird hier eindeutig verwiesen auf die sogenannten Radio Regulations, und es wird hier auch auf eine zweite Norm, nämlich das auf das ZEPT ERC REC 31-5 verwiesen. Das ist ein europäisches Dokument, das man natürlich auch downloaden kann, und in diesem Dokument sind hier die Prüfungsanforderungen weiter definiert für eben Funkzertifikate für nicht ausrüstungspflichtige Schiffe bzw. eben für Funker auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen. Und das Dokument heißt folgendermaßen, und zwar: Harmonized Examination Procedures for Maritime Radio Operator Certificates Appropriate to Vessels which use the frequency and techniques of the Global Maritime Distress and Safety System on a non compulsory basis. Also in kurzen Worten, eben die hier drinnen sind die Prozeduren für die Prüfungen für Funker, die auf Schiffen im Rahmen des GMDSS, auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen, funken wollen. Welche Schiffsfunkerzeugnisse gibt es da? Ja, im Prinzip gibt es da vier verschiedene, und zwar ist das einfachste oder das kleinste unter Anführungszeichen ist das sogenannte SRC, beziehungsweise das ist die Abkürzung eben für Short Range Certificate, und im Deutschen, beziehungsweise in Österreich heißt das, ist das das sogenannte UKW-Betriebszeugnis Nummer 2. Das ist eben das Funkzeugnis für nicht ausrüstungspflichtige Schiffe. Ihr habt schon gehört, also das sind alle diese Nicht-Passagier- und unter 300 Bruttoraumzahltonnen Schiffen. Sprich, für jeden Sportschiffer ist also das SRC grundsätzlich einmal das richtige Zeugnis. Dann gibt es das ROC, das ist das Restricted Operator Certificate. In Österreich heißt das UKW-Betriebszeugnis 1. Und das ist eben das professionelle UKW-Betriebszeugnis, bedeutet also ein UKW-Betriebszeugnis für die Berufsschifffahrt, wenn man so will. Ich mag das Wort Berufsschifffahrt deswegen nicht besonders, weil es ein meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig definierter Begriff ist. Genauer gesagt wäre es eben ein Betriebszeugnis für den UKW-Bereich für SOLAS-Schiffe, also ausrüstungspflichtige Schiffe. Dann gibt es weiter das LRC, das ist das Long Range Certificate, beziehungsweise im Österreichischen heißt das dann das allgemeine Betriebszeugnis Nummer 2. Und das enthält eben neben UKW, wie die vorigen beiden genannten, eben zusätzlich eine Erweiterung für den weltweiten Bereich. Dazu zählen eben Grenzwelle, Kurzwelle, Inmarsat-See und so weiter. Und dann gibt es noch das General Operator Certificate, beziehungsweise im Österreichischen als allgemeines Betriebszeugnis Nummer 1 bezeichnet. Das ist das professionelle weltweite Funkerzeugnis für SOLAS-Schiffe, das also den kompletten Umfang hat, den man als Schiffsfunker sozusagen nur haben kann, und man kann damit auf jedem Schiff auf der Welt, egal wie groß es ist, eben funken und im GMDSS teilnehmen. Wie gesagt, wir reden hier die ganze Zeit von Schiffsfunk. Ich möchte es hier auch noch erwähnen, weil es thematisch dazu passt. Amateurfunk ist etwas anderes, ist ein spezieller Bereich für den sogenannten Experimentalfunk. Und dafür ist ein eigenes Zeugnis notwendig. Das hat nichts mit dem Schiffsfunk zu tun. Dann schauen wir uns ein bisschen die Funkbereiche an. Der Schiffsfunk ist auf verschiedene Seegebiete nach SOLAS definiert. SOLAS, das sollte allen ein Begriff sein, Safety of Life at Sea, ein Regelwerk, das eben die Safety of Life at Sea garantieren soll, und dort sind unter anderem eben auch diese Schiffsfunkseegebiete, oder beziehungsweise diese Seegebiete haben jetzt grundsätzlich einmal nichts mit Schiffsfunk zu tun, sondern da geht es eigentlich eher um Reichweiten, definiert, und zwar sind das Bereiche A1 bis A4. Wobei es indirekt dann natürlich schon mit dem Funk zu tun hat, da ich natürlich je nach Bereich, Seegebiet, in dem ich mich befinde, natürlich die richtige Funktechnik wählen muss, damit ich kommunizieren kann. A1 ist eben der, ich nenne es mal den Nahbereich, das ist der Bereich in der Senderreichweite von ca. 20 bis 30 Seemeilen, und das ist alles das, was der klassische UKW-Funk eben abdeckt, eben der Küstenfunk, beziehungsweise eben der Funk entlang der Küste, eben wo ich sehr leicht mit einer Reichweite eben von diesen 20 bis 30 Seemeilen durchkomme. Dann gibt es den nächsten Bereich außerhalb von A1, das ist der Bereich A2 und definiert mit circa einer Reichweite von circa 150 Seemeilen, und dieser Bereich wird im Funk über Mittelwelle, das heißt im Englischen Medium Frequency, im Deutschen als Grenzwelle bezeichnet. Das ist der obere Mittelwellenbereich, dazu sage ich aber dann gleich noch mehr. Und dann gibt es den Bereich eben außerhalb von A2, das ist der Bereich A3. Und das sind alle Bereiche auf der gesamten Welt, die eine Inmarsat-Abdeckung haben von den vier Inmarsat-Satelliten. Und das ist mehr oder weniger die ganze Welt, allerdings nur bis zu einer Breite, nördlich oder südlich, egal, von 76 Grad, da Inmarsat eben mit geostationären Satelliten arbeitet und eben um die empfangen zu können, eine gewisse Mindestdeklination da sein muss von der Antenne, und so kommt man eben auf diese 76 Grad. Darüber hat man keine Inmarsat-Abdeckung mehr, und das sind dann die Polargebiete, die zum Gebiet A4 gehören, also alles, was außerhalb von A3 ist, heißt dann A4. Und wenn ich mich dort funktechnisch verständlich machen möchte, dann geht das nur mehr über Kurzwelle oder zum Beispiel eben über die EPIRBS, die ebenfalls am Pol funktionieren, beziehungsweise nicht nur am Pol natürlich, aber außerhalb eben von diesen 76. Breitengrad nach Norden oder nach Süden. Zu wissen gibt es im Bereich des Funks eine ganze Menge. Ich habe hier jetzt eine ungeordnete Liste aufgeschrieben an Dingen, die man so im Großen und Ganzen wissen muss, beziehungsweise wissen sollte, oder ja, wissen muss, wenn ich mit jemandem funken möchte oder auf irgendeine Art kommunizieren möchte. Da beginne ich mal mit der Uhrzeit. Die Uhrzeit ist in der Seefahrt natürlich immer ein Thema, das wissen alle, die kommt nicht nur beim Funk vor, sondern auch zum Beispiel bei den Gezeiten, da ist es auch immer eine sehr beliebte Rechnung, welcher Höchststand oder Tiefststand der Gezeit denn irgendwann ist, und dann verrechnet man sich auf jeden Fall mal ganz bestimmt bei der Zeit. Oder natürlich auch bei der Astronavigation spielt die Zeit auch eine ganz wesentliche Rolle, wo man sich ebenfalls gewaltig verrechnen kann. Und auch beim Funk ist es so, dass natürlich die Zeit eine Rolle spielt, da die Funkwellen natürlich nicht an irgendeiner Zeitzone Halt machen, sondern weitergehen. Und dementsprechend ist ganz besonders im Funk definiert, dass Uhrzeiten werden immer in UTC ausschließlich angegeben. Und zu dem Zweck sollte man natürlich wissen, wie viel UTC jetzt gerade ist. Ich sage immer, auf meinem eigenen Schiff habe ich dann eine Uhr irgendwo hängen, die mir direkt die UTC anzeigt. Dann brauche ich nämlich da nicht immer blöd herumrechnen, ganz einfach. Zum Thema Zeit kann man sehr viel sagen, und das habe ich auch getan, wen das interessiert. Ich habe vor längerer Zeit, nämlich im September 2019, habe ich zwei Episoden aufgenommen mit dem Titel Die Zeit Teil 1 und Teil 2, wo ich mich sehr ausführlich mit dem Thema Zeit an sich beschäftigt habe. Wenn hier die Hintergründe interessieren, dann geht da zurück in eurer Podcast-App und höre ich die Episode 32 und 33 an. Die Zeit Teil 1 und Teil 2. Was muss ich noch wissen beim Funk? Naja, natürlich muss ich wissen, wie mein Schiff heißt. Ich sollte mein Rufzeichen kennen und meine MMSI. Die MMSI ist so eine Art Registriernummer, so ähnlich so wie eine Telefonnummer, nicht ganz, aber so ähnlich doch, weil alle mit meinem Schiff verbundenen über Funk funktionierenden Teile eben diese MMSI einprogrammiert haben. Eben dazu zählt zum Beispiel eben meine UKW-Funkanlage, meine Kurzwellenfunkanlage, meine EPIRB und so weiter. Und die müssen eben registriert sein, damit dann zum Beispiel eben auch im Notfall das ordentlich funktioniert und alle, die eben alarmiert werden, auch wissen, um wen es sich dabei handelt. Da es ja doch ein Unterschied ist im Notfall, ob hier ein 200.000 Tonnen Containerschiff irgendwo ein Problem hat oder eine 10 Meter lange Segeljacht. Wenn ich jemanden anrufen möchte, dann muss ich natürlich auch wissen, wie der andere heißt, was der andere für eine MMSI hat, auf welchen Frequenzen der funkt, oder wenn ich Informationen empfangen möchte, also Marine Safety Information, also sprich zum Beispiel Wetterforecast, dann sollte ich auch wissen, um welche Uhrzeiten werden denn diese Wetterforecasts gesendet und auf welchen Frequenzen werden die gesendet. Wo befinden sich die Sender, welche Reichweiten haben die, kann ich die überhaupt empfangen auf der und der Position, wo ich mich befinde. Dann gibt es das NAVDEX, ich habe es vorher schon erwähnt, eine super Einrichtung eigentlich. Allerdings muss ich das NAVDEX richtig einstellen, ebenfalls diese Information sollte ich irgendwo wissen bzw. herauslesen können. Dann natürlich die Betriebsabwicklung, wie funktionieren diese Funksprüche, wie rufe ich wen an, wo rufe ich den an und so weiter. Und gibt es eine ganze Menge noch weiteres Wissen, das ist teilweise Wissen, das muss man, sag ich mal, einfach wissen, sprich muss man einfach lernen, wie so ein Ablauf geht, damit man ihn dann eben im Notfall auch abrufen kann. Zum anderen gibt es natürlich auch Handbücher, kein Mensch wird sich irgendwelche Frequenzen und MMSI-Nummern oder sonstiges auswendig merken von der ganzen Welt. Dementsprechend gibt es umfassende Handbücher, in denen man all das natürlich auch nachlesen kann. Und da habe ich da jetzt einige Beispiele. Das ist zum einen die sogenannte Admiralty List of Radio Signals, ein sehr umfassendes Werk in mehreren Bänden, das man gegen den Einwurf kleiner Münzen erwerben kann. Dann gibt es hier die ITU List Nummer 4, List of Coast Stations and Special Service Stations. Das ist ebenfalls ein ganz ähnliches Werk, in dem das auch alles drinnen steht, sprich Frequenzen, MMSI-Nummern, Standorte von den anderen Stationen, wo sind Maritime Rescue Centers und so weiter, nur eben von der ITU herausgegeben. Dann gibt es, ich habe es schon, nein, diese habe ich noch nicht erwähnt, aber andere Publikationen, auf jeden Fall ist das die Publikation Nummer 117 von der USNGA das kann man in Form eines PDFs im Internet downloaden, ebenfalls ein mehrere hundert Seiten langer Akt, in dem aber ebenfalls auch all das drinnen steht. Und man kann Küstenfunkstellen und so weiter auch online abfragen. Das wird einem zwar mitten am Ozean irgendwie nicht besonders nützen, aber wenn ihr jetzt nachschauen wollt, kann man Coast Stations eben im Internet abfragen. Und der Link dazu ist eben unten auch in den Shownotes drinnen. Dann möchte ich ein paar Worte noch zu den Frequenzbändern sagen, beziehungsweise zu den Frequenzbereichen, die hier im Einsatz sind, was den Schiffsfunk betreffen. Die niedrigste Frequenz ist einmal die sogenannte Mittelwelle, die über einen Bereich von 300 bis 3800 kHz geht und sich in der Regel in Form von Bodenwellen ausbreiten. Das bedeutet also eben entlang der Erdoberfläche ausbreiten, und in diesem Funkfrequenzband findet man unter anderem zum Beispiel NAVTEX. Im das Mittelwellenbereich, ich habe es vorher ganz kurz erwähnt, wird allerdings in zwei Unterteile unterteilt. Im Englischen wird das als MF1 und MF2, also Medium Frequency 1 und 2, unterteilt. Im deutschsprachigen Raum heißt das Mittelwelle, und der obere Teil, also das MF2, wird als sogenannte Grenzwelle bezeichnet, weil hier die Grenze zur Kurzwelle ist, die eben darüber ist und hier sich auch vom Ausbreitungsverhalten etwas ändert. Die Grenzwelle hat einen Frequenzbereich eben von 1600 bis 3800 kHz. Darüber schließt das Ganze dann an die Kurzwelle an, und die Kurzwelle hat einen Frequenzbereich eben von 3800 kHz, also 3,8 MHz bis 30 MHz. Und der große Unterschied zwischen eben der Mittelwelle und der Kurzwelle ist ihre Ausbreitungseigenschaft. Nämlich breitet sich die Kurzwelle in Form einer Raumwelle aus. Das haben viele bestimmt schon gehört. Das bedeutet, dass sich sozusagen das Signal nicht entlang der Erdoberfläche ausbreitet, sondern es wird in den Raum, sprich nach oben, abgestrahlt und wird in der Atmosphäre, in der sogenannten Ionosphäre, zurück auf den Boden reflektiert und kann dann in weiterer Folge wieder von der Erde nach oben reflektiert werden und so weiter. Und dadurch kann man mit der Kurzwelle unter Umständen, wenn alles optimal passt, um die gesamte Welt sogar funken. Im Best Case natürlich, das geht nicht immer, aber theoretisch geht das so. Also man hat eine sehr weite Reichweite eben mit der Kurzwelle. Und das ist eben dann brauchbar, wenn man eben mitten am Ozean irgendwo ist. Dann gibt es den UKW-Bereich, das ist eben der Nahbereich. Und das ist deswegen der Nahbereich, weil die mit höher werdender Frequenz die Ausbreitungseigenschaften lichtähnlich werden oder quasi optisch, wie das dann in der Literatur heißt. Bedeutet also geradlinig, und wenn dazwischen eben etwas ist, dann geht der Funk einfach nicht durch. Und aus dem Grund ergibt sich eben, dass zum Beispiel der UKW-Funk eben nur 20 bis 30 Seemeilen weit funktioniert, weil dahinter dann eben der Sender oder der Empfänger, je nachdem, hinter der Erdkrümmung verdeckt ist und man eben und sozusagen um die Erdkrümmung eben nicht herumfunken kann mit UKW. Und dann gibt es noch weitere Bereiche darüber. Das ist im Englischen der VHF bzw. Very High Frequency Bereich, wo sich zum Beispiel eben die EPIRB-Funkfrequenzen befinden. Und dann gibt es noch die Super High Frequency darüber, und dort drinnen findet man dann zum Beispiel die eben Radar-Transponder oder Radar, alles was mit Radar zu tun hat. Und viele andere Sachen natürlich auch. Ich spreche ja hier explizit von Schiffsfunk und allen Dingen, die mit Schiffen und Schiffsfunk zu tun haben. Und da möchte ich jetzt auch zu einem Ende kommen, damit der Podcast nicht wieder so unendlich lang wird. Das nächste Mal möchte ich dann berichten von bestimmten Kanälen und Frequenzen, die ganz konkret im Bereich vom Schiffsfunk eben verwendet wird. Dazu zählt dann auch noch die EPIRBs und das NAVTEX und so weiter. Und dann möchte ich beim nächsten Mal auch ganz konkret über die Betriebsabwicklung sprechen. Das heißt, wie sehen denn so Funksprüche aus und welches Format haben die und wie wählt man denn aus, wann welcher Funkspruch jetzt der richtige ist und so weiter. Das gibt's dann alles in den kommenden Funkteil von mir. Ihr könnt mich jederzeit gerne natürlich kontaktieren. Das geht am allerbesten, geht das immer per E-Mail und zwar an bernhard@freeskippers.at. Wer möchte, kann mich auch gern über den Signal Messenger erreichen. Meine Telefonnummer steht dazu auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/kontakt. Schaut euch auch meinen YouTube-Kanal an, wo ich hoffentlich bald wieder, wenn wir doch irgendwann wieder einmal reisen dürfen, auch wieder natürlich Videos posten werde. Wer Reiselust hat, schaut euch mein letztes Video an. Eine Reise durch die kroatische Inselwelt von September. Ein dreiviertelstündiges Docutainment-Video eben über eine Reise durch die kroatische Inselwelt.
Part 1. Warning 9. Part 2. General Synopsis of July the 10th of 3RGDC. Low pressures 1003 hectopascal over Adriatic, Aegean and Taurus, and relatively high 1010 hectopascal over North Italy. Part 3. Forecast up to July the 11th of 10RGDC. North Adriatic. North-northeast 6 or 7, variation 5 or 6, sun 5. Moderate, locally rough, locally poor, thunderstorm. Central Adriatic, southwest 5 or 6, variation from the north, northwest. Moderate, locally poor, thunderstorm.
Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!